täglich grüßt das Murmeltier. Heute bei mir wieder gegen 7.30 Uhr, als es losging. Herzlich willkommen bei unserer vierten Folge Bergtratsch. Ich bin mittlerweile auf der Friedrichshafener Hütte angekommen und mir gegenüber sitzt Wolfram, der Hüttenwirt. Servus Wolfram.
Servus.
Bevor wir starten, noch die obligatorische Tourenbeschreibung vom heutigen Tage. Von der Konstanzer Hütte aus 4 Stunden, davon 3 Aufstiegsstunden entlang dem Fasulbach, 1000 Meter hoch, über den Ottokar-Grotenweg bis hin zum Schafpicheljoch. Das sind es ungefähr danach noch 45 Minuten hinunter zur Friedrichshafener Hütte. Es war wieder klasse, eine tolle Gegend, viel Energie, viel Ruhe, sehr, sehr kraftvoll dieses Tal hochzus und immer wieder flankiert auch vom Patriol, was ich ja schon in der Serie oder in der Folge mit der Konstanzer Hütte auch schon hatte. Und jetzt bin ich hier auf der Friedrichshafener Hütte und freue mich mit Wolfram unser Podcast zu führen, Bergtratsch. Wolfram, seit wann bist du hier Hüttenwirt?
Ich bin seit 2011 auf der Friedrichshafener Hütte. Und ja, ich habe 2011 übernommen und bin jetzt den 11. Sommer. Ja, und freue mich, dich heute begrüßen zu dürfen.
Sehr schön. Das heißt, 10 Jahre. Warst du davor auch schon Hüttenwirt oder war das so ein bisschen Einstieg oder wie kamst du zur Friedrichshafener Hütte?
Nein, eigentlich war die Friedrichshafener mein Einstieg in das Hüttenleben. Ich war früher schon immer gerne in den Bergen. Ich bin gebürtig von Galtür. Mein Haus unten ist auch so auf 1600, 1700 Meter und deswegen ist die Bergverbundenheit schon da.
Genau, und wenn man über die Friedrichshafener Hütte spricht, vielleicht beschreibst du sie auch ganz kurz, wo liegt ihr für unsere Hörer? Du hast schon gesagt, du kommst aus Galtür, das heißt auch die Friedrichshafener wird nicht unweit weg davon sein, oder?
Wir haben schon ein bisschen eine Verbindung zu den Friedrichshafenern, auch von ganz früher. Sind sie immer viel auf Galtür auch gekommen. Die Friedrichshafener selber liegt auf 2138 Meter und ist eine kleine zweigeteilte Hütte mit einem Bergsee dran. Das eine ist das Schlafhaus und im anderen Haus wird bewirtet.
Genau, ich habe es vorhin auch schon gesehen bei dem Bergsee. Jetzt haben wir gerade aktuell nicht unbedingt die wärmsten Temperaturen, aber da gab es schon den einen oder anderen Mutigen, der da reingegangen ist, um sich abzukühlen. Also nutzt man das auch zum ein bisschen Baden?
Ja, heute war jetzt weniger mit Schwimmen, aber gestern waren nochmal sicher zwischen 10 und 20 Leuten im See.
Okay, das heißt, wenn die von der Tour kommen, dann nutzen die das so ein bisschen nochmal zum Runterkommen oder sind es auch Tagesgäste, die hier hochkommen?
Es sind auch Tagesgäste dabei, die wo ab und zu zum Schwimmen kommen. Natürlich meine Kinder sind auch beim Schwimmen und die, wo hier arbeiten, aber meistens sind es die Übernachtungsgäste.
Das heißt, ihr habt auch vom Gästeklientel her, wiegt sich das so ein bisschen auf, dass ihr sowohl Übernachtungsgäste wie Tagesgäste habt? Habt ihr Leute, die mehr so von den Touren kamen? Also heute, wo ich dann das Tal hochgelaufen bin, kamen mir unheimlich viele Wanderer entgegen. Ich schätze mal schon, dass die alle von hier aus gekommen sind oder die meisten und dann weitergehen.
Ja, bei uns, wir haben schon auch recht viele Übernachtungsgäste, aber der Tagesgast überwiegt bei uns ein bisschen mehr, weil wir eine Strecke von 3,5 Kilometer ins Tal runter haben und es sind 700 Höhenmeter und es wird einfach gern als kurze, oft auch wettersichere Tour hergenommen.
Benutzt, okay. Gibt es auch so einen kleinen Bus? Kann das sein? Oder habe ich das vorhin irgendwo falsch verstanden?
Einmal in der Woche fährt der Bus hoch. Ich glaube immer am Donnerstag und das kostet 10 Euro pro Person. Man kann aber natürlich auch mit dem Taxi hochfahren, das wird aber nicht so oft benutzt.
Okay. Wenn man hier ist, glaube ich, muss man, oder ist es auch Pflicht, über die Kulinarik zu sprechen. In meiner Vorbereitung habe ich gesehen, es gibt den kulinarischen Jakobsweg. Vielleicht kannst du uns da mal ein bisschen was über die Entstehung und die Idee dahinter erzählen.
Ja, der kulinarische Jakobsweg ist entstanden aus den Galtürer Genusstagen. Ich habe da selber schon mitgemacht, als junger Koch mit 15 Jahren waren wir da schon mit dabei und haben den sozusagen bei uns entwickelt. Daraus sind dann die Jakobswegtage geworden und es kommt in dem Sinn jedes Jahr ein Spitzenkoch hoch. Jetzt ist es schon zum zweiten Mal der Benjamin Barth, wo bei uns auf der Hütte kocht und dieses Jahr kochen wir einen heimischen Pilz mit Kartoffelrösti, Paprika, Sauerkraut und einen kleinen Salat dazu und orientalische Soße mit ein bisschen Hummus und Kreuzkümmel und den.
Wer tut sich da oder wer beteiligt sich da jetzt von euch oder von den Hütten so drumherum?
Von den Hütten sind eigentlich von allen Ortschaften ist eine Hütte beteiligt. Nur aus Ischgler Sicht, weil die Ischgler zwei Hütten haben, ist die Heidelberger und die Friedrichshafner beteiligt.
Okay. Und das ist dann ein spezielles Wochenende, wo das gemacht wird? Oder ist das jetzt den Sommer über? Wie kann man das
verstehen? Wir haben ein Event, wir haben das heuer geändert. Einmal ist eine Veranstaltung unten im Tal und am nächsten Tag wandert der Spitzenkoch auf die Hütte hoch, serviert da sein Gericht und das Gericht gibt es natürlich von Anfang Saison bis Ende Saison bei mir jeden Tag.
Auf der Karte. Und er kommt dann extra hier hoch und macht das dann für die Leute, die sich vorher angemeldet haben?
Ja, genau, so ist es.
Okay, und ich, in der Vorbereitung habe ich auch gesehen gehabt, dass mal Eckhard Witzigmann, war der da am Anfang mit dabei oder ist das so ein Patronat? Oder?
Der war schon dreimal auf der Hütte, der hat die Patronanz gehabt über den Jakobsweg, aber durch Corona hat man das verändert und hat gesagt, man nimmt die regionalen Köche, dass das nicht so weit angereist werden muss und das einfach ein bisschen einfacher wird. Nach Corona, denke ich, wird man auch wieder ausländische Spitzenköche holen.
Okay, klasse. Und das wird, denke ich mir, auch wahrscheinlich schon sehr gut angenommen, oder?
Ja, das wird durchaus gut angenommen, aber es ist halt einfach auch für die Region wichtig, dass sich auch die Hütten mal treffen und mal auch Gedanken machen, was habe ich auf der Speisekarte und immer ein oder zwei Gerichte dazu hernehmen und das eine oder andere gute Rezept, das bleibt natürlich in der Speisekarte hängen.
Das heißt auch, dass ihr das vorab dann einfach euch auch da trefft im Vorfeld und besprecht und was wird gemacht. Macht man das dann direkt mit dem Spitzenkoch zusammen, oder?
Ja, zum Teil. Wir treffen uns im Winter und sprechen darüber und dann bauen wir das aus und dann nehmen wir das so her, dass es dann im Sommer für jeden passend produziert wird.
Okay. Jetzt habt ihr auch das Siegel Genuss in den Bergen. Klär doch da mal unsere Hörer auf, die vielleicht noch nicht so häufig in den Alpen unterwegs waren oder auch von Hütte zu Hütte unterwegs waren. Was heißt Genuss in den Bergen und was bedeutet so ein Siegel?
Wir haben da das Siegel bekommen und zwar geht es darum, es ist so ähnlich wie der kulinarische Jakobsweg, aber es ist halt einfach von Hütte zu Hütte. Da wird ein bisschen darauf geachtet, dass man regional einkauft, regional die Speisen hernimmt und also auch die Bauern unterstützt und alles ein bisschen drum und dran. Und meistens nimmt man ein, zwei, drei Gerichte, baut es da ein, dann werden auch Fotos gemacht und so wird es auch im Zuge der Verwaltrunde und auch andere Hütten werden so vermarktet.
Ich glaube auch, dass es so viele Hütten gibt, also wenn man jetzt insgesamt sieht, aber ich habe mal gelesen gehabt, glaube ich, so um die 100 Hütten, die so ein Siegel haben. Also es ist jetzt nicht etwas, was jede Hütte bekommt, sondern das muss man sich schon erarbeiten, beziehungsweise in dem Falle dann auch erkochen, oder?
Ja, da muss man schon auch ein bisschen dabei sein, ein bisschen interessiert sein, weil es gibt schon ein bisschen Arbeit, sich auch dem, wir haben da auch schon Fotos gemacht und dann einmal ein Interview und einer hat einmal eine Bilderreihe gemacht. Also es gibt schon ein bisschen Mühe. Man kann nicht einfach so einsteigen und das einfach so von 0 auf 100 da mitmachen.
Und wird sowas dann regelmäßig kontrolliert? Gibt es da eine Kontrollstelle oder wie lange hält so ein Zertifikat? Wie lange
hat man so ein Zertifikat? Zufälligerweise habe ich heute mit einer Sie vom Alpenverein telefoniert. Sie hat zu mir gesagt, ich soll jetzt mal wieder einsteigen, die Gerichte wieder erneuern, die Rezepte wieder erneuern, wieder was angeben, wo ich was gekauft habe und alles damit dran. Und da sieht man, ich habe es glaube ich vor 2 Jahren zum letzten Mal gemacht, habe es dann wieder hängen lassen. Und jetzt bin ich aber wieder im Zugzwang, dass ich es jetzt wieder die nächsten 3-4 Tage werde es wieder erneuern.
Okay. Das heißt, sagst du auch selber das Thema regional einkaufen, das heißt, ihr habt da auch eure festen Partner auch,
oder? Ja, wir kaufen viel natürlich auch im Großhandel, weil anders ist das gar nicht möglich, aber ich habe einen Bauern, bei dem hole ich einen Salat, bei meinem Nachbar hole ich den Käse, wir produzieren selber ein bisschen die Hauswürste, teilweise Bratwürste, den Speck mache ich selber, weil mein Bruder ist Bauer und wir schauen schon, dass das alles hier ein bisschen verwertet wird. Aber natürlich mit der Masse an Gästen muss man schon schauen, dass man auch die Mengen auch ein bisschen herbekommt. Und das geht natürlich von einem Schwein, kann ich nicht für 200, 300 Leute das Essen daraus produzieren. Das ist natürlich nicht möglich.
Okay. Jetzt, wenn ich richtig recherchiert habe, kochst du auch im Winter? Oder liege ich da falsch?
Nein, ich habe im Winter unten ein kleines Hotel. Wir haben so wie ein Hotel Garni mit Frühstück. Da kann jeder Gast übernachten. Wir sind direkt an der Skipiste dran. Und am Abend kann jeder Gast à la carte nach freien Bedürfnissen essen. Da gibt es ein bisschen von allem ein bisschen was, vom Wiener Schnitzel bis über die Käsesuppe oder Steak. Da findet jeder eigentlich was auf der Karte. Und es unterscheidet sich zum Hüttenkochen natürlich, weil das Hüttenkochen natürlich eine andere Einfachheit hat wie unten im Tal.
Da wollte ich jetzt auch gerade so ein bisschen reingehen, von den Abläufen heraus, von den Herausforderungen. Was sind so die größten Herausforderungen, wenn man es hier oben ist?
Die größten Herausforderungen sind für mich einfach, dass ich die Sachen in dem Sinn nicht so kühlen kann, nicht so aufbewahren kann, wie ich gerne möchte. Deswegen liefern wir fast jeden Tag frisch. Und wenn man natürlich mal einen Regentag hat, muss man die Sachen auch wieder verwerten. Man muss die Knödel machen, man tut sie zum Teil einfrieren, dann fahre ich sie vielleicht wieder mal runter ins Tal. Und das ist natürlich auch mit einem Hotel unten nicht zu vergleichen, wo man genug Platz hat und es praktisch ins Haus geliefert wird alles.
Ist auch die Küche so von der Größe her wahrscheinlich unterschiedlich? Oder gehe ich mal jetzt mal von meinem Vermutung
aus? Ja, ich habe unten auch eine kleine Küche, aber sie ist ungefähr für 80 Leute ausgelegt, aber sie ist mindestens doppelt so groß wie die Küche hier. Ich hoffe natürlich, dass wir irgendwann die Küche mal anpassen, aber jetzt nächstes Jahr werden wir mit der Photovoltaik einen großen Schritt zum Strom machen und natürlich dann auch einen CO2-neutralen Strom liefern. Und dann, wenn wir den die KW haben, dann könnte man natürlich bei der Küche auch was machen.
Das heißt, euer Ziel hier ist jetzt eine Solaranlage aufzubauen oder aufs Dach drauf zu machen. Ist das dann auch, und das wäre das zweite Thema, wo ich gerne mal drauf sprechen möchte, ihr habt ein Umweltsiegel. Hängt das auch damit dann zusammen?
Ja, das hängt damit zusammen, und zwar in dem Sinn, weil wir unseren Strom über das Wasserkraftwerk generieren. Wir wollen dann zusätzlich zum Wasserkraftwerk noch eine Photovoltaik machen. Wir haben ein Pflanzenkraftwerk, wo sehr wichtig ist für die Entsorgung der Fäkalien, und wir haben eine eigene Quelle, wo unterirdisch läuft und wo wir jedes Jahr mal kontrollieren lassen und schauen eigentlich, dass wir das Wasser größtenteils über Solar erhitzen und ja, dass einfach rund um die Hütte einfach vieles dem Umweltgütesiegel entspricht. Alles ist nicht immer so, aber ja.
Ich denke, da ist auch so ein bisschen Zusammenspiel, was man dieses Umweltgütesiegel, was man natürlich auch mit der Sektion hat, jetzt in eurem Fall Friedrichshafen, Sektion Friedrichshafen. Aber da musst du ja, sagen wir mal, neben deiner Tätigkeit als Koch, und du bist ja hier auch als Koch da, musst du trotz allem auch ein unheimlich großes Basiswissen haben, was diese Technik und das Ganze angeht.
Ja, ich weiß nicht, wir sind eigentlich schon im Hotel aufgewachsen und haben dann auch immer wieder was mit meinem Vater verändert. Wir haben eine Bauernschaft daheim. Mein Vater ist immer arbeiten gegangen. Ich bin jetzt nicht der Mordshandwerker, aber alles, was hier anfällt, denke ich, das kann ich. Wo man nicht beherrscht, muss man sowieso eine Firma holen. Und so wird die Hütte eigentlich betrieben. Aber im Generellen denke ich, dass fast alle Hüttenwirte handwerklich schon ein bisschen begabt sind.
Also das, was ich bislang miterlebt habe, ja, das merkt man auch schon, dass es weniger der Kaufmann ist, der jetzt vielleicht da zwei linke Hände hat, sondern eher auch Leute, die handwerklich begabt sind. Jetzt hast du vorhin, da vielleicht nochmal ganz kurz, das Wort ist mir nur ein bisschen entfallen, was einem Pflanzen, was war das ein?
Wir haben eine Pflanzenkläranlage.
Pflanzenkläranlage, ja. Was heißt das?
Das ist so ein Dreikammersystem, da fließt in die erste Kammer, fließen in dem Sinne die Fäkalien ein. Dann kommt die zweite Kammer, die ist geteilt, da fließt Wasser wieder über und Wasser nochmal über. Dann fließt es in die dritte Kammer und von der dritten Kammer fließt es in die Pflanzenkläranlage. Und da teilt es sich sternförmig auf und im Endeffekt kommt unten dann sauberes Wasser raus. Und wir gehen einmal im Jahr her und lassen die Anlage abpumpen, dass sie wieder sauber ist für die nächste Saison. Und so wird bei uns eigentlich die ganzen Fäkalien werden alle so gereinigt und das ist so, wie ich finde, eines der besten Sachen, wo man Hütten machen kann.
Okay, ist das auch, sagen wir mal, unabhängig davon, wo man eine Lage hat? Ihr habt jetzt einen Vorteil mit einer Fahrstraße. Könnte man das auf jeder Hütte machen auch?
Ich denke, dass man es auf Hütten, die wo keine Fahrstraße haben, nur ganz schwierig machen kann, weil natürlich ein Menzimuk oder irgendetwas hochkommen muss, der wo eine Pflanzenkläranlage erst einmal ausgrabt, der okay. wo die ganzen Fundamente eingrabt. Also es braucht schon ein bisschen einen technischen Aufwand, mehr als vielleicht nur ein Bagger, um eine Pflanzenkläranlage zu errichten. Wenn die Kläranlage errichtet ist, gibt sie fast keine Arbeit mehr.
Okay. Das heißt auch, das ist ein Teil des Umweltsiegels, was ihr habt, was da dazu gehört. Ist auch dieses Siegel etwas, was sich permanent, wo man sich erneuern muss, wo man wieder gefragt wird, geprüft wird?
Ich denke, die kommen alle 5 Jahre ins Haus, bin mir aber jetzt nicht ganz sicher. Ich glaube, bei mir waren sie 2-mal, könnte mich aber auch täuschen, dass sie nur einmal da waren. Und da werden natürlich ganz viele Fragen gestellt, ganz viele Sachen werden angeschaut. Wenn die im Haus sind und man muss ja, wenn man sich ganz ehrlich ist, auch wenn man hier Touristik ist, muss man ein bisschen auch rundherum schauen, oder? Weil natürlich auch die Gäste kommen wegen der Natur und nicht wegen irgendwelchen anderen Sachen, wenn da alles rundherum verbaut wird oder so, das macht es einfach schwieriger und das Umweltgütesiegel ist sicher eine gute Sache für sowas.
Also man muss es aber auch leben, oder? Also ich denke, wenn man einfach nur sagt, man nimmt es als Marketing, dann wird das wahrscheinlich wenig bringen. Aber ich habe schon eher das Gefühl, dass du das auch im Tal leben würdest, was du hier oben lebst. Einfach auch, du hast vorhin gesagt, ihr habt auch eine eigene Landwirtschaft über einen Bruder und sowas. Dann ist das ja irgendwo auch mit in der Familie drin, dass man sowas lebt, oder?
Ja, schon. Mir gefallen da viele Sachen, gefallen mir da schon gut. Ein paar Sachen muss man natürlich auch Abstriche nehmen, oder? Weil wir hier auch hochalpin sind und alles immer dran und da in erster Linie viele Sachen auch nur funktionieren müssen. Aber natürlich neige ich unten im Hotel auch zu der Photovoltaik, wenn mir das was bringt oder ich habe die Abnahme oder so etwas. Solar habe ich unten im Haus schon 60 Quadratmeter und ich kann da nichts Schlechtes dabei finden, weil ich natürlich auch nicht so gern für den Strom zahle, lieber habe ich den Strom auch von der Sonne.
Sehr schön. Kommen wir zum Abschluss. Ich führe das überall jetzt auch durch bei meinen Podcast-Folgen. Das heißt 6 Fragen, die jeder Hüttenwirt gestellt bekommt. Und das, was auch ich im Vorfeld gefragt worden bin über die einen oder anderen, mit denen ich gesprochen habe, wo ich erzählt habe, was ich mache. Was hat denn ein Hüttenwirt gelernt? Weil den Beruf Hüttenwirt gibt es so nicht. Und ich habe jetzt schon alles Mögliche erfahren. Bei dir gehe ich mal stark schon in die Richtung, dass es was mit Koch zu tun hatte, oder?
Ja, ich bin gelernter Koch und habe in dem Sinne mit 15 meine Kochlehre angefangen. Habe das dann beendet und war in mehreren Häusern, große Häuser, kleine Häuser. Habe da gekocht, habe 2010 unten den Familienbetrieb übernommen und gleich danach die Hütte. Und somit habe ich auch eine gute Abwechslung, Sommer, Winter, Skifahrer, Bergsteiger. Und ich finde einfach, das passt für mich so.
Das heißt, im Sommer ist das bei euch unten im Tal auch nicht geöffnet, weil ihr eher da auf den Winter fokussiert seid?
Wir haben schon offen im Sommer, aber im Sommer natürlich nur im kleineren Sinne nur mit Frühstück, weil ich sage, ich kann mich nicht zerteilen und unten wie oben kochen, das geht einfach nicht und deswegen haben wir im Sommer ein bisschen weniger Geschäft unten und im Winter einfach mehr.
Aber ihr seid hier auch komplett, so wie ich das jetzt die ersten Stunden mitbekommen habe, so ein bisschen Familienbetrieb, oder? Dein Bruder ist draußen im Service unterwegs, die Familie ist hier mit oben.
Ja, mein Bruder ist schon seit den Anfängen bei mir oben. Der ist der Adelbert Walter, der macht in dem Sinn, im Winter betreibt er eine kleine Skihütte und im Sommer ist er bei mir auf der Hütte und da bin ich eigentlich sehr glücklich, dass es so funktioniert. Meine Frau, die Hedda Walter, ist auch bei mir. Die kocht mittlerweile fast so gut wie ich. Okay. Will ja mal ihr nichts unterstellen. Und jetzt fangen in dem Sinn, der erste Sohn fängt schon langsam an ein bisschen mithelfen und das freut mich natürlich sehr.
Okay, klasse. Was hat man denn als Hüttenwirt an Arbeitsstunden am Tag? Ist das dann überhaupt, also ein 8-Stunden-Tag wird es nicht sein, oder?
Nein, das ist es nicht, aber es ist auch nicht so dramatisch. Also natürlich, wenn ich jetzt über Nacht hier auf der Hütte und ich mache das Frühstück, bin ich natürlich von 6 Uhr vielleicht bis 10 Uhr mal am Abend einmal hier, aber ich fahre natürlich auch ins Tal runter und beim schönen Wetter haben wir natürlich ein bisschen mehr Geschäft, beim schlechten Wetter ein bisschen weniger und dann kann man auch mal abhauen, aber im Schnitt werden es vielleicht so 10, 11 Stunden sein.
Okay. Hast du hier um die Hütte herum einen Lieblingsplatz für dich, wo du einfach gerne hingehst, wo du ein bisschen Energie tanken kannst oder deine Ruhe auch hast?
Ja, um die Hütte, ich gehe ganz gerne mal in Richtung des verlorenen Tales hoch, wo man im Winter die Skitour auf die hohen Köpfe macht. Dort finde ich es ganz nett und aber ich gehe jetzt nicht unbedingt zum Relaxen hoch, aber ich bin da oben sehr, sehr gerne und das ist eigentlich meine Lieblingstour.
Okay, und was gibt es für ein kulinarisches Schmankerl? Für was fahren die Leute hier mit den E-Bikes oder gehen zu Fuß hoch, wo sie sagen, da muss man mindestens einmal im Jahr im Sommer oben sein, auf der Friedrichshafener Hütte beim Wolfram?
Bei uns kommen relativ gut unsere Bratwürste an. Aber auch natürlich der Kaiserschmarrn. Wir haben einen Hüttentoast, wo so ein gegrillter Schopfisch mit zwei Kaspressknödeln und einem Salat, das kommt auch sehr gut an. Aber durch die Bank, muss ich sagen, verkaufe ich meine Gerichte eigentlich alle ähnlich gleich gut. Und wenn einmal eines nicht mehr so gefragt ist, dann werfe ich es von der Karte.
Okay. Die Bratwürste, habe ich gesehen, die sind Wildbratwürste, oder? Oder beides, gell? Ja, beides auch.
Ja, wir haben Wildbratwürste und Kalbsbratwürste. Und wo ich nicht in der Karte habe, habe ich selber Hauswürste. Die hängen wir für die Marienplatte zum Trocknen auf, aber kochen sie auch ab und zu.
Okay. Wie wichtig ist für dich denn die Bedeutung und auch deren Wichtigkeit von der alpinen Infrastruktur, also jetzt gerade auch in Zusammenarbeit mit einem Alpenverein, jetzt bei euch mit Friedrichshafen, aber auch generell?
Ist für mich schon sehr wichtig, weil ich den Unterschied zu vielen Hütten auch sehe und ich sehe, dass die Friedrichshafener bei uns über Jahre hinweg eigentlich schon eine gute Arbeit machen. Wir haben vom Winterraum bis zum Dachgeschoss über Batteriespeicher schon alles Mögliche umgebaut. Es gibt jedes Jahr Arbeitseinsätze, ich habe einen guten Wegebau und ich bin eigentlich schon froh, dass ich zu der Sektion gehöre hier, wo relativ viel macht auf der Hütte und ich möchte jetzt eigentlich nicht irgendwo sein, wo das eigentlich jahrelang immer auf der gleichen Stelle tanzt. Mir ist schon wichtig, dass natürlich, wenn man in einen Raum reinkommt, dass man auch sieht, aber der ist über die Jahre mal umgebaut worden oder da hat man immer was gemacht.
Sehr schön. Und was macht das Leben für dich hier oben aus im Sommer?
Mir gefällt am besten, dass es natürlich der Kontrast zum Winter ist, oder? Und weil ich möchte nicht das ganze Jahr im Hotel sein, möchte aber auch unter Umständen nicht das ganze Jahr auf der Hütte sein. Und der Wechsel, das ist das, was mir gut gefällt. Und in der Früh, wenn die meisten Wanderer ihre Tour anbrechen, das ist bei uns so um zwischen 8 und 9 Uhr, dann hat man oft 1-2 Stunden ein bisschen Zeit. Natürlich nutzt man das auch zum Vollkochen, aber natürlich trinkt man dann auch einen Kaffee auf der Terrasse. Und wenn schönes Wetter ist, ist das schon ein Genuss.
Ist das dann so ein bisschen entschleunigender im Sommer wie jetzt im Winter? Geht es da mehr so Schlag auf Schlag oder wie kann ich das verstehen?
Im Winter ist halt einfach alles ein bisschen mehr auf Zeitdruck aufgebaut. Die Gäste kommen, die wollen Skifahren, die haben auch für die Karte was bezahlt und wollen kurz Mittagessen, dann wartet der Skikurs schon wieder. Und das ist halt auf der Hütte das Schöne, wenn der Wanderer um 2, 3 Uhr ankommt, dann wartet eigentlich nichts auf ihn, außer das Bett um die 10 Uhr.
Sehr schön. Wolfram, ich danke dir ganz herzlich. Ich danke dir, dass ich hier auch zu Gast sein darf. Ich freue mich nachher auf die Küche und ich werde dann in meinem nächsten Podcast berichten, wenn es von der Friedrichshafener weitergeht zur Wiesbadener Hütte. Aber dir und deiner Familie darf ich mal einen ganz tollen Sommer wünschen und freue mich dann auch wieder auf das Wiedersehen.
Danke. Danke. Ja.